Übrigens, Charles, wird's bang ums Herz, weil die Anti-Matsch-Tomate matscht doch. Nein, damit ist Prinz Charles nun doch Unrecht getan. Zwar stimmt es wirklich, die Anti-Matsch-Tomate, wohl das meist zitierte, weil so anschauliche, gentechnisch veränderte Produkt, diese Anti-Matsch-Tomate, also vom kalifornischen Unternehmen Galgene, auf den Markt gebracht, matscht nun also doch. In vielen Supermärkten und Gemüseläden kamen die Anti-Matsch-Tomaten angeschlagen oder gänzlich verfault an. Außerdem schmecken sie metallisch, unnatürlich oder einfach seltsam, so die Verbraucherinnen. Niemand will die Anti-Matsch-Tomate, drum wird sie voraussichtlich dieses Jahr still und heimlich vom Markt verschwinden. Das allerdings kümmert Prinz Charles nicht. Wenn ich lese, dass die meisten gentechnisch veränderten Arten, die bislang in den USA freigesetzt wurden, als neue Feldfrüchte für alte Herbizide gelten müssen, entwickelt von den großen agrochemischen Konzernen, die sich der Loyalität der Bauern für ihre eigenen speziellen Unkrautvernichtungsmittel versichern wollen, dann wird mir ob dieser Aussichten doch bang ums Herz. So sprach Prinz Charles Ende letzten Jahres anlässlich eines internationalen Seminars zur Biodiversität in London. Nur weil ich es kaum hätte besser ausdrücken können, wird Prinz Charles zum ersten und hoffentlich zum letzten Mal hier im Frauenlesben-Info zitiert. Milupa übrigens, um geschickt das Thema zu wechseln, Milupa hat jetzt eine gentechnisch veränderte Babynahrung auf den Markt gebracht. Allerdings noch nicht hier, sondern bisher in den Niederlanden. Wusstet ihr eigentlich, dass unser aller Milupa von dem niederländischen Konzern Nutricia aufgekauft wurde? Und Nutricia eben verkauft in Amsterdam bereits die Gentech-Babynahrung für Frühgeborene. Nenatal heißt sie. Auf der Packung steht, sie sei mit Behulp von moderner Biotechnologie hergestellt worden. Das ist wahr. Dass nun die manipulierten Gene freigesetzter Versuchspflanzen doch fröhlich auf verwandte Wildpflanzen überspringen, hat sich ja mittlerweile auch herumgesprochen. In Dänemark sprang das Gen, das den Raps gegen das Unkrautvernichtungsmittel Basta resistent macht, auf Rübsen über. Eine Rübse ist eine dem Raps verwandte Wildpflanze, die es hier kaum gibt. Aber zu früh aufgeatmet. In Frankreich wurde das Resistenzgen gegen Basta kürzlich im Hederich gefunden. Ebenfalls eine dem Raps verwandte Wildpflanze, die kaum eine kennt, die im Gegensatz zur Rübse hier allerdings weit verbreitet ist. Aus der französischen Studie geht übrigens auch hervor, dass diese versehentlich veränderten Wildpflanzen sehr wohl fortpflanzungsfähig sind. Eine Tatsache, die bisher von Gentech-Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen rigoros bestritten wurde. Derartige Hybride seien, wenn es sie überhaupt einmal gäbe, auf jeden Fall steril, hieß es. Wenn uns überhaupt noch etwas wundern würde, würde uns angesichts dieser neuen Erkenntnisse wundern, dass dieser herbizidresistente Raps seit Februar diesen Jahres von dem belgischen Unternehmen Genetic Systems in der EU vermarktet werden darf. Und zwar mit dem schlichten Etikett herbizidresistent. Manipuliert zur Herbizidresistenz war der eigentliche Kennzeichnungsvorschlag. Kam aber nicht durch, weil die bundesdeutsche Vertretung im zuständigen EU-Ausschuss im letzten Moment umschwenkte. Und das, wo doch die Bundesregierung immer für eine ausführliche Kennzeichnung von Gentech-Nahrungsmitteln plädiert hatte. Als Betrug der Öffentlichkeit bezeichnete das die bündnisgrüne EU-Abgeordnete Hiltrud Breyer. Das finde ich nun wieder ein bisschen hochgegriffen. Schließlich dürfte nun seit der im März beschlossenen Novel-Food-Verordnung auch der letzten klar geworden sein, dass die ganze Kennzeichnungsdebatte eine geschickte Ablenkung vom eigentlichen Problem ist, der gentechnischen Manipulation an Mensch, Tier und Pflanzen, egal in welcher Form. Die Novel Food Verordnung übrigens ist das, was nach dieser ganzen Debatte um die Kennzeichnungspflicht gentechnisch manipulierter Lebensmittel herausgekommen ist. Kurz gesagt wurde dabei entschieden, dass es keine allgemeine Kennzeichnungspflicht geben wird, sondern nur, wenn das Lebensmittel signifikant geändert wurde. Das heißt, wenn sich auch die chemische Zusammensetzung des Endprodukts ändert. Die Anti-Matsch-Tomate zum Beispiel müsste danach, wenn sie sich aus genannten Gründen nicht ohnehin schon selbst aus dem Weg geräumt hätte, gekennzeichnet werden. Aber Zucker aus genmanipulierten Zuckerrüben nicht, weil der mit herkömmlichem Zucker chemisch identisch ist. Diese Novel Food Verordnung widerspricht damit in jeder Hinsicht dem Willen der europäischen Bevölkerung, die sich nicht nur in sämtlichen Umfragen, sondern auch in vielfältigen Initiativen und Aktionen für eine Kennzeichnungspflicht ausgesprochen hat. Wie jede andere EU-Entscheidung hat auch die Novel Food Verordnung noch einen langen Weg vor sich, bevor sie endgültig wird. Es ist aber kaum anzunehmen, dass sich hier noch etwas Einschneidendes verändert. Nicht mal die spektakulären allergischen Reaktionen auf das Paranuss-Eiweiß in genmanipulierten Sojabohnen wird daran viel ändern können. Sollen halt Allergikerinnen kein Tofu mehr essen. Na und? Spricht also alles dafür, sich die Kennzeichnungsdebatte ab jetzt endgültig für die Zeiten aufzuheben, in denen es sonst so gar nichts zu tun gibt, und sich wieder auf die tatsächlichen Geschehnisse zu konzentrieren. Diverse Freisetzungsversuche stehen auch in diesem Jahr an. Das Max-Planck-Institut hätte seine Kartoffeln heuer gern in Slowenien unter die Erde gebracht, weil in Köln die Versuchsfelder immer zu kaputt gemacht wurden, wollten die Sloweninnen aber nicht. Die neuen Bundesländer stehen als Freisetzungsfläche auch hoch im Kurs. Max-Planck-Kartoffeln in Golm bei Potsdam, Monsanto-Raps in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, insgesamt 6 Versuche. Und die Höchsttochter Acrevo schwört weiterhin auf Freisetzungen im Ländle, obwohl doch letztes Jahr so ziemlich alles gescheitert ist, was scheitern konnte. In Buckingen ist ja nun auch ausgesät seit dem 10. April, Basta-resistenter Mais. Das bringt Hobbygärtnerinnen in die absurde Situation, frohen Herzens ihre kleinen Bio-Salatpflänzchen einem grausamen Spätfrost opfern zu wollen, der auch der dreist frühen Maisaussaat den gar ausmachen würde. Frühe Aussaaten sind unter anderem auch durch späte Fröste gefährdet, schreibt die Bürger- und Bürgerinneninitiative gegen den Anbau genmanipulierter Pflanzen in Buckingen zu diesem Thema. Bleibt die Frage, was aus der neuen Frauenbewegung geworden wäre, wenn der historische Tomatenwurf damals an einer Anti-Matsch-Tomate gescheitert wäre. Einer von vielen Gründen für die heutige Frauen-Lesben-Bewegung, sich des Themas Gen- und Reproduktionstechnologien wieder verstärkt anzunehmen.